war ein Dämmern. Wie verteidigt ist denn das? Ach komm, ey! Was macht ihr da hinten? Platzt mir der Arsch, Mann! Guck mir! Die Scheiße gefressen heute, oder was? Was ist denn los mit euch? Das ist das billigste Arschloch, du, was ich jemals gesehen hab! Du war nicht, Alter! Und so nein! Du musst doch nicht mal das im Schrank haben! Meine Frau! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll! Ich hab keinen Bock mehr, Alter! Leck mich am Arsch! 4-0! Gegen den Spastikverein Nummer 1! Der Leiber geht dein scheiß Zweikampf, ey! Ihr Mann und ihr Arschloch!
Okay, servus. Zur 8. Folge. Dieses Mal ist ein bisschen lauter im Hintergrund, aber ich hoffe, man versteht uns trotzdem. Wir sind diesmal in Mitte. In der Destille. Nee. Deponie. ja, und wie immer sitze ich hier mit dem Bernd. Grüß dich, Bernd.
Ja, grüß dich, Thomas. Wir sind hier in einer sehr geheimnisvollen Kneipe, die nicht mal die Polizei kennt, beziehungsweise nicht findet. Ja, das wollte ich nur mal kurz dazu sagen.
Aber alles ist gut. Ende gut, alles gut. Auch Bernd ist hier eingetroffen und wir können jetzt frischen Mutes über ein weiteres legendäres Spiel reden. Es ist eine Saison der Extreme, kann man schon sagen. Gerade die letzten 4 Spiele waren eigentlich unglaublich. Wenn man sich das mal nochmal so vor Augen hält, dass man die Auswärtsspiele 0-7, 0-6 verliert und die Heimspiele im Gegenzug 2-0 und 3-0, das ist schon ziemlich ich kann mich kaum erinnern, sowas in der Form schon mal erlebt zu haben mit dem Club. Und ich glaube, da gibt es auch nicht so viele Mannschaften sonst, die sowas vorweisen können. Also wir sind da wieder gut dabei, auch in der Saison wieder neue, ungeahnte Merkwürdigkeiten aufzustellen, die im Guinness-Buch der Rekorde landen könnten. Aber gehen wir gleich mal in das Spiel. Bevor ich vielleicht was dazu sage, ich bin immer noch fast sprachlos, versuche dann Worte zu finden. Lass ich erstmal vielleicht den Bernd zu Wort kommen. So, wie hast du das Spiel erlebt?
Ja, ich würde auch gerne noch ein bisschen ausholen. Man muss ja auch nochmal zusagen, dass wir also beide getrennt leider diese furchtbaren Spiele angucken mussten. Bei dem Dortmund-Spiel war Thomas erkrankt, bei dem Leipzig-Spiel konnte ich leider nicht mitfahren, hatte leider auch Magen-Darm. Und das heißt, die Niederlage war also umso schlimmer, da man sich ja sozusagen auch nicht mehr mit niemandem austauschen konnte. Also der Horror pur. Wie gesagt, für den Einzelnen kommt es dann noch schlimmer. So hätte man gemeinsam sozusagen den Untergang noch etwas abgewinnen können. So ist es eigentlich unerträglich. Und ich hoffe mal, dass das jetzt die letzten großen Niederlagen waren in diesem stelligen 6- oder 7-0-Bereich. Gut, das Spiel. Hab's gerade schon zu Thomas gesagt. Also bei Kölner verstehe ich es einfach nicht. Seine letzte Aussage, die ich noch so in Erinnerung habe, war, dass es eben, dass wir nicht mehr dieselben Fehler machen möchten wie bei Dortmund. Ich habe es aber dieses Mal nicht anders gesehen. Also wieder ein Spiel, das offensiv ausgerichtet geworden ist. Wieder ein Spiel, wo wir schon in der ersten Halbzeit 4-0 zurückgelegen sind. Und Köln hatte nichts Besseres zu tun, als offensiv nach meinem Empfinden weiterzuspielen und immer noch an den Sieg oder ich weiß nicht, an was zu glauben. Also für mich persönlich gibt es da nur noch hinten reinstellen oder halt dann alles andere versuchen. Neue Ausstellung, alles neu. Aber man kann auch nicht so weiterspielen. Ich finde, da hat er, muss ich so hart sagen, seine Mannschaft auch ein bisschen geopfert und hat die einfach auflaufen lassen und hat ihnen sozusagen nichts mitgegeben, sondern die mussten das halt dann noch richten. Und ich fand es ganz furchtbar. Und ich finde, dieses Mal kann man der Mannschaft auch weniger einen Vorwurf machen. Ja.
Ich kann da jetzt, weil du das so ansprichst, dass du den Eindruck hattest, dass er die Mannschaft so quasi ein bisschen allein gelassen hat fast, ne? So klang das jetzt gerade an. Ich kann mich da an eine Situation erinnern in der zweiten Halbzeit, wo man ihn sieht, wie er dann an der Außenlinie steht. Die Mannschaft, ich glaube, es stand dann schon 6-0, weiter munter bei einer Ecke, fast komplett. Ich glaube, Mühl war der Einzige, der hinten abgesichert hat in der gegnerischen Hälfte, die Ecke erwartet hat und dann in der Gegenbewegung dann diese ja, unsägliche rote Karte dann auch noch gezogen hat, weil dann Leibold einfach nichts anderes letztendlich mehr, er hat sich zwar auch ungeschickt angestellt, aber letztendlich beginnt ja das Problem viel früher. Das beginnt eben da, an der Stelle, dass man beim Stande von 0-6 viel zu offensiv bei einer Ecke sozusagen sich aufstellt und tatsächlich, ich habe mir das dann nochmal angeguckt, weil ich es einfach nicht glauben konnte, aber tatsächlich nur mit einem Mann hinten absichert. Das ist geradezu Kamikaze-mäßig und dann sah man Kölner, der draußen an der Seitenlinie stand und das war ja dann schon in der 60. oder so Minute oder 70. ich weiß es nochmal, und der stand dann da draußen und hatte den Terror sozusagen. Also es hat mich erinnert an Apocalypse Now, wo dann Marlon Brando irgendwie so eine Nahaufnahme irgendwie dann sagt, the horror. Und genau dieser Horror, der stand dem Kölner in den Augen und ich glaube, dass er schon ganz gut, oder ich hoffe es zumindest, dass er selber auch spätestens zu dem Zeitpunkt begriffen hat, was er da eigentlich angestellt hat, weil ich sehe das nämlich ähnlich wie Bernd auch, was den Kölner anbetrifft, dass ich dann irgendwann das Gefühl hatte, dass er die Mannschaft, also da müssen wir nochmal festhalten, es ist eine unerfahrene Mannschaft mit ganz wenig Bundesliga-Erfahrung in ihren Reihen, auch noch sehr jung, dass er die Mannschaft regelrecht ins offene Messer hat laufen lassen. Also so kam mir das dann vor. Also Wahnsinn, ich habe so ein Spiel, ich kann mich nicht erinnern, dass ich in meinem gesamten Leben jemals so ein Spiel gesehen habe. Es war Wahnsinn. Jetzt würde mich mal was interessieren, wie du das gesehen hast, Bernd, was den Bredlo angeht. Ich habe das nämlich so empfunden, dass eigentlich bis auf ein Tor vielleicht alle haltbar waren. Ja. Also es war ein ganz klarer Torwartfehler, der dann in der Fernsehübertragung auch klar angesprochen wurde. Ich glaube, das war das 3-0 in der kurzen Ecke, wo einfach die kurzen Ecke nicht zumacht. Auch selten gesehen sowas. Aber bei jedem Tor hatte ich das Gefühl, Alter, warum hält er den nicht?
Gebe ich dir zu 100% recht. Das waren wirklich relativ harmlose Schüsse. Das war nichts, was nicht zu machen war. Gut, er hat dann noch den Elfmeter gehalten, aber na gut, das war dann auch schon egal. Und das war wahrscheinlich sein bester Einsatz, dieser Elfmeter. Aber also ich würde mal sagen, auch wenn man jetzt nicht ganz so streng ist, aber 3 bzw. 4 Tore waren unnötig. Dann hätte es auch 2-0 ausgehen können, würde ich mal sagen.
Ob es dann wirklich 2-0 ausgeht, weiß ich nicht, aber zumindest war halt das Gefühl, ich meine, es stand ja nach knapp 30 Minuten 4-0. Unglaublich. Also jeder Schuss war quasi ein Treffer, das kam einem vor, also überhaupt nicht wie ein Bundesligaspiel, sondern das kam einem vor wie Bundesliga gegen Regionalliga. Also es war peinlich, es war viel schlimmer auch, fand ich, als das Dortmund-Spiel. Viel, viel schlimmer. Dieses 6-0, ich muss ja mal sagen, also dieses 7-0 jetzt gegen Dortmund, da könnte man vielleicht noch argumentieren, na gut, die letzten 3 Tore, die hat man ziemlich spät gefangen, vielleicht war der Sieg ein bisschen zu hoch, ja, mit einem 5-0 wäre vielleicht, ich meine, ich will es jetzt nicht schönreden, aber dass die 7-0, das war schon so, da, also das war schon das Maximal, also 6-0 oder 5-0 wäre auch, hätte das Spiel auch ausgedrückt. Jetzt hier bei dem Leipzig-Spiel ist es so, dass ich das Gefühl hatte, dass es kein 6-0 war, sondern ein 10-0 oder ein 12-0. Das hätte es nämlich auch locker sein können. Also so krass war der Unterschied. Wie gesagt, sowas habe ich also noch nicht erlebt. Und jetzt auch noch ganz kurz zu dem Bredlo. Von meiner Perspektive, ich bin ja kein Bredlo-Fan und ich will jetzt da auch nicht irgendwie draufhauen. Mir tut da nämlich auch tatsächlich leid. Also es gab ja dann so diese Ansage vom Reporter, dass er sich freut für den Bredlo, nachdem er den Elfmeter da gehalten hat, weil er nach dem 6-0 schon Tränen in den Augen hatte. Das kann ich mir auch alles vorstellen. Und mir tut er auch leid, aber man muss trotzdem einfach auch, alles andere macht nämlich keinen Sinn, man muss trotzdem einfach auch sagen, dass ich so ein schlechtes Spiel von einem Torwart in der Bundesliga, ich mich nicht erinnern kann, dass ich jemals so ein schlechtes Spiel, durchgängig einfach, von der ersten bis zur letzten Minute, nehmen wir mal den Elfmeter raus, von dem Torwart gesehen hat. Das war und ich konnte es nicht fassen. Und wenn du schon unterlegen bist, und das sind wir ja, dann hast du nur eine Chance, wenn du einen guten Tag erwischt und wenn du einen guten Torwart hinten drin hast, wie beim Eishockey, der dann irgendwie alles rauskratzt. So. Aber wenn dann natürlich jeder Schuss ein Treffer ist, dann ist das demoralisierend, dann hast du nicht die geringste Chance.
Ja, also bei Bredlo, ich war immer noch in wohlgesonnen ab und an. Ich habe es noch nicht so gesehen wie du. Ich dachte immer so, okay, der hat seine Hochs, er hat seine Tiefs. Er ist halt auch sehr wechselhaft. Sollte natürlich auch nicht sein beim Torwart. Also man sollte ihn schon
Er wirkt oft unsicher.
Einschätzen können. Zumindest kann er halt nicht diese Fehler machen, die ein Feldspieler macht. Was ich damals auch nicht verstanden habe, war diese Sache mit dem Kirschbaum. Kann man das nur persönlich erklären, dass es da persönliche Differenzen gab. Weil Fakt war, ich glaube, da sind wir uns einig, dass Kirschbaum einfach um Welten besser war.
Ja, da würde ich gerne was dazu sagen, weil ich habe diese Sendung, diese Sky-Sendung gesehen, wo der Kölner zu Gast war und da kam nämlich das Thema auch auf Kirschbaum. Und da hat Kölner sich geäußert, dass es für ihn damals, als er Kirschbaum sozusagen nach der Verletzungspause, ne, also Kirsche hat sich ja verletzt und war ja Nummer 1. Und als er dann zurückkam aus der Verletzung, hat er den Bredlo drin gelassen und Kirsche hat eigentlich keinen Einsatz mehr gehabt oder so gut wie keinen mehr. Also man könnte jetzt böse sagen, ausgebotet. Ne? Weil es ist ja so ein ungeschriebenes Gesetz, wenn du als Nummer 1 im Tor dich verletzt, dass du, wenn du wieder gesund bist, dass du dann eigentlich auch wieder sozusagen eindrückst. Aber was das fand ich ganz interessant, Kölner hat sich dann so geäußert, das war für ihn die schwierigste Situation überhaupt, das damals zu machen, gerade weil er extrem viel von Kirsche hält, aber Bredlo wäre eben im Training immer den Tick besser gewesen und es würde ihm jetzt eine große Genugtuung sein, dass Kirschbaum jetzt bei Leverkusen einen Vertrag unterschrieben hat. Also es klang überhaupt nicht so, als dass da jetzt irgendwas vorgefallen wäre, was wir jetzt nicht wüssten, weil das war ja immer unsere einzige Erklärung. Also es war scheinbar tatsächlich so, dass Kölner sich einfach für Bredlo deshalb entschieden hat, weil er in den Trainings dann eben in der Woche, und das ist ja so ein bisschen sein Prinzip, ja, Kölners Prinzip, also alles darauf abzustellen, ja, weil er einfach den Tick besser war.
Ja, klar. Also
aber gut, wir haben ja jetzt Martinia geholt und der wäre jetzt auch eine Alternative. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, das ist jetzt...
Also zumindest hätte er ihn jetzt, also Martinia, hätte er ihn wirklich mal in der zweiten Halbzeit reinnehmen können. Was hätte passieren sollen? Ich meine, eventuell hätten wir 8 oder 7-0 verloren, aber eventuell hätte er vielleicht auch den Unterschied gesehen. Und da ist Kölner für mich auch ein bisschen zu Risiko... Ja, es gibt Leute, die sind risikofreudiger und er ist eher sehr, sehr auf Sicherheit und sehr, sehr trainingsbezogen. Aber ich finde, da hätte er echt mal Experimente machen müssen. Und wie gesagt, wir fahren schon 4-0 hinten.
Habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass du der Meinung bist, dass man, dass er in der Halbzeit den Torwart hätte auswechseln sollen?
Ja, zum Beispiel.
Aber das ist natürlich schon extrem krass, ne? Also das ist ja beim auf der Torwartposition passiert sowas ja quasi nie. Also nur noch, ich kann mich jetzt zumindest nicht erinnern, dass man im Spiel einen Torwart auswechselt, ist man noch nicht. Also das ist ja so Eishockey-mäßig. Ne? Das wäre natürlich eine krasse Ansage.
Bei Eishockey weiß ich es jetzt nicht, aber zumindest hat ja jeder gesehen, also fand ich schon in der ersten Halbzeit, dass Bredlo also zumindest überfordert war. Und warum nicht mal was riskieren? Und,
ich glaube, die Trainer scheuen da deshalb so zurück davor, den Torwart in der Halbzeit auszuwechseln, weil man erstens ohnehin in der Regel auf der Torwartposition doppelt, manchmal dreifach besetzt ist. Also man muss aufpassen, dass man die, sagen wir mal, die psychische Verfasstheit von den Leuten nicht irgendwie anknackst. Das Zweite ist eben, dass genau das bei Torhütern, glaube ich, weil die da spielen, die haben alle Talent. Also Gredlo würde ich auch niemals das Talent irgendwie absprechen. Gar nicht. Also rein vom Talent her würde ich sagen, ist er top, ja. Aber gerade im Tor geht es halt vor allen Dingen um Selbstvertrauen, um Psyche und so weiter. Und ich glaube, dass die Gefahr einfach zu groß ist, wenn man einen Torwart mitten im Spiel rausnimmt. Einfach deshalb, weil das auch nicht üblich ist. Also wenn das jetzt permanent passieren würde, wäre das was anderes. Aber das ist ja eigentlich etwas, was man so gut wie nie macht. Ich erlebe es jedenfalls.
Jetzt könnte man es auch andersrum argumentieren, dass man dann jemand rausnimmt aus dem Tor, um ihn zu schützen, gell? Weil man schon merkt, okay, der hat heute irgendwie, also nochmal, bei Bredlo, der hat natürlich auch schon hervorragende Bälle gehalten. Also ich will jetzt auch kein Bredlo-Bashing machen, aber gerade um ihn fast ein bisschen zu schützen, dass man dann eben kein Trauma mitnimmt und eben dann nochmal rausgeht mit dem 6-0, das man ja nicht garantiert nicht mehr wollte. Also man könnte es jetzt auch andersrum sehen.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, das ist nicht, ja.
Aber ist nicht üblich.
Es ist, glaube ich, eher so eine kulturelle Sache. Also insofern, als dass man das beim Fußball eigentlich nicht tut. Ja. Ich kenne das, ich gucke ganz gerne auch Eishockey und habe früher viel Eishockey geguckt. Und beim Eishockey ist das eigentlich so eine ganz klassische Nummer. Also, dass man gerade dann auch den Torwart auswechselt, wenn der einen schlechten Tag hat. Weil beim Eishockey kommt es natürlich auch noch viel stärker auf den Torwart an. Und wenn der Trainer merkt, der Torwart hat einen schlechten Tag, dann schwuppdiwupp ist der draußen. Das geht aber beim Eishockey, weil man das gewohnt ist, weil das völlig normal ist. Beim Fußball ist das sozusagen eigentlich unerhört und die absolute Höchststrafe und das würde niemand machen. In dem Fall hätte ich es tatsächlich auch gar nicht mal, jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, hätte ich es tatsächlich gar nicht so schlecht gefunden, weil es war offensichtlich, dass der wirklich einfach, und es wird ja mit jedem Tor nicht besser, also im Gegenteil, es wird ja schlechter.
Nee, und ich glaube auch bei Bredlo, es war dann am Ende auch gar nicht mehr das Unvermögen oder die Fähigkeit, diese Bälle zu haben. Ich denke auch, die hat er auf jeden Fall, sonst wäre er da auch nicht. Sondern es kam einfach, glaube ich, diese Dortmund-Sache auch bei ihm hoch und das ist natürlich das Worst Case. Wenn man wie so eine Art Déjà-vu hat und denkt, oh Gott, jetzt geht das wieder los. Und ich glaube, das ist passiert bei ihm.
Ja, und es kommt noch ein Punkt dazu, der glaube ich, auch eine Rolle spielt. Und zwar, dass Bredlo ja 2 Jahre in Leipzig war. Und in Leipzig ausgemustert wurde im Prinzip. Also er kommt eigentlich aus der Leipzig U21, U19, ich weiß nicht genau. Aber er wurde da quasi ausgebildet, hat den Sprung in die Profimannschaft quasi nicht geschafft. Ist dann zu uns gekommen und möglicherweise ist es auch nochmal so ein zusätzlicher Faktor, der mit reingespielt hat. Aber egal, also es lag ganz viel aus meiner Sicht an Bredlo, weil so, ich meine, die Tore fielen in der 2. und ich glaube 6. oder Minute oder so, dann stand es 2-0 und du merkst natürlich als Mannschaft auch, wenn dein Torwart unsicher ist. Also das hat man sogar, man spürt es auch als Zuschauer. Also man spürt es als Zuschauer, man spürt es auch als Mannschaft und das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann. Dann kommt dazu die Tatsache, dass wir kurz davor, eben eine Woche vorher, anderthalb Wochen vorher gegen Dortmund 7-0 abgeschlachtet wurden und dann hat sich diese Unsicherheit womöglich vielleicht...
Es hat sich auf die ganze Mannschaft übertragen, ja, würde oder, ich fast sagen.
Ja, vielleicht war es von Anfang an
also Valentini habe ich noch nie so schlecht spielen sehen. Also es hat mich also wirklich am meisten schockiert. Ich bin ein absoluter Valentini-Fan, muss ich sagen. Und ich dachte, was macht der denn? Also was ist da los? Also der war auch für mich komplett ausgenockt.
Unglaublich.
Unglaublich schlecht.
Auf wie auf Droge oder Schlaftabletten.
War noch nie so schlecht wie bei diesem Spiel.
Ja, wobei
er noch einiges gerettet hat.
Also Markreiter war tatsächlich von der Viererkette, ne? Wenn wir jetzt mal die Viererkette irgendwie nehmen, war Markreiter eigentlich der Einzige, der, naja, also gut würde ich auch nicht sagen, aber der zumindest halbwegs Normalform hatte. Ja, ja. Oder zumindest überhaupt präsent war. Bei den anderen hatte man den Eindruck, dass die geistig auch kaum anwesend waren.
Paralysiert, es war wie ein löcherlicher Käse. Mühl war also auch also komplett nicht da, nicht vorhanden. Also er stand da zwar, aber also man hätte da auch einen Pappkameraden hinstellen können.
Mühl hat diesmal so gespielt, wie er immer guckt.
Ja.
Also es ist ja so, dass der Mühl wirklich ist, tut mir jetzt wirklich leid, das sagen zu müssen, aber er hat so einen leicht dämlichen Gesichtsausdruck und das Erstaunliche ist ja, dass er alles andere als dämlich spielt. Also sogar eine der großen Überraschungen eigentlich in der Saison, finde ich. In den ersten 6 Spielen hat er wirklich tolle Spiele gemacht. Aber jetzt hier war das Spiel, sein Spiel exakt so wie sein Gesichtsausdruck das vermuten lässt. Es war also geistig debil, halb weggetreten. Das war einfach nicht mehr zu fassen. Also ich konnte es wirklich teilweise überhaupt nicht glauben. Da gab es Situationen, die waren also fast schon Slapstick. Da schiebt er sich dann irgendwie 10-mal den Ball zum Markreiter hin und her und hin und her und hin und her. Markreiter gibt ihm immer wieder den Ball, weil es offensichtlich ist, dass er über die linke Seite ankurbeln soll. Er traut sich nicht, spielt ihn wieder zurück, Markreiter wieder rüber, hin und her, 10-mal. Unglaublich.
Also ich befürchte auch, die hätten sich wahrscheinlich auch hinten reinstellen können alle. Und selbst dann wären die immer noch durchgebrochen durch alle Spieler. Ich kann mich an zig Fehlpässe erinnern. Es gab überhaupt kein Umschaltspiel. Aber auch nach vorne hin. Ich meine, auch wenn da mal Ischak den Ball hatte, es war komplett harmlos. Es gab überhaupt keinen Druck nach vorne. Wir sind praktisch nie über die Mittellinie gekommen. Ansonsten ist der Ball dann nochmal weggaloppiert. Und Leipzig hat uns das halt vorgemacht, wie das ist.
Ich habe hier eine Statistik, eine interessante Statistik. Vielleicht noch ganz kurz zu Bredlo, um das einzustreuen, wenn wir schon bei den Statistiken sind. Die Fangquote von Bredlo, und das bezieht sich aber jetzt tatsächlich auf die gesamte Saison, alle 7 Spiele, liegt bei 45%. Fangquoten von 80, 85, 90% sind nicht ungewöhnlich. Ja. Von 30 Schüssen aufs Tor waren 16 drin. Das ist unglaublich schlecht.
Das ist unglaublich, ja. Also ich frage mich, ich habe es gerade noch zu dir gesagt, ich frage mich echt, wie er das immer schafft. Es gibt von Kicker gibt es so eine weiße Weste, das ist so eine Art interne Torlistentabelle. Da ist zum Beispiel auf Platz 1 der Torhüter von Hertha.
Rune Jahrstein, genau.
Dann natürlich auch der Bayern-Torwart ist da vorne mit dabei. Und zur großen Überraschung, du hast mir es erst nicht geglaubt, ist tatsächlich Bredlo auf Platz 5 und jetzt kommt's. Dann war der auch kurz mal auf Platz 3 oder 4. Habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt.
Nö, ich glaube dir das schon. Ich hab's jetzt nur nicht mitgekriegt und konnte es eben kaum glauben. Aber es gibt ja viele Dinge, die man kaum glauben kann. Das Leben ist voll mit solchen Begebenheiten. Und dieses Spiel, also du warst ja vorhin gerade bei der Offensive, die überhaupt nicht stattfand. Also es gibt noch eine schöne Statistik. Gerade mal, wie viele Flanken wir in dem Spiel geschlagen haben.
Oh Gott, also jetzt in Prozent ausgedrückt oder in Zahlen?
In Zahlen, in absoluten Zahlen. Wie viele Flanken hat der Club in dem Spiel geschlagen?
Oh Gott, ich befürchte mal zweistellig, vielleicht 87?
Flanken. Nicht Pässe.
Ach so.
Flanken. Flanken in den Strafraum.
Ach so, Flanken in den Strafraum. Na gut, das müssen ja mehr sein, oder? Also, ich weiß es nicht.
Eine.
Nee. Und Leipzig?
Leipzig, da müsst ihr mal nachgucken. Boah, das weiß ich. Müsst ihr mal gucken, Moment. Naja, das kann ich ja rausschneiden.
Das wäre ja mal interessant, wenn wir gleich.
Leipzig hatte. Ah, hier. Ah, nee, ist da auch nicht drin. Das ist irgendwo im Fließtext drin. Aber, na gut, ich meine, wenn man sich die Statistiken anguckt, im Grunde genommen natürlich bei in allen Statistiken, Rubriken sind wir, wie das Spiel eben auch war, hoffnungslos unterlegen. Das sind Rückwärtspässe. Also Rückwärtspässe, das ist auch ganz interessant. Leipzig hat einen Anteil an Rückwärtspässen von 13%, wir auch 13,1. Bei Leipzigs Rückwärtspässe sind ja in der Regel, man kann sich eigentlich kaum vorstellen, dass ein Rückwärtspass daneben geht. Also das ist ja der Sicherheitspass schlechthin. Ja. Da hatten wir einen Wert, der ist niedriger als der Wert von den Seitwärtspässen. Also wir haben so 92% der Seitwärtspässe vervollständigt, aber nur 88% der Rückwärtspässe. Nach vorne hatten wir nur 68% unserer Vorwärtspässe vervollständigt und von allen Pässen hatten wir nur einen Anteil von 30%. Also ich will es jetzt auch nicht überstrapazieren mit den Zahlen, aber das zeigt einfach, dass wir im Grunde genommen nur seitlich und rückwärts gespielt haben. Und da kommt natürlich dann auch so ein abstruser Wert zustande, wie dass wir im gesamten Spiel eben eine einzige Flanke geschlagen haben. Und ich kann mich auch daran erinnern, das war nämlich gleich erst nach der Halbzeitpause eine Flanke von Löwen, die dann Ishak eigentlich hätte reinmachen können.
Richtig, das war der Kopfball.
Ja. Ganz genau, das war der Kopfball. Und das war die einzige Aktion, die wir im gesamten Spiel über 90 Minuten im gegnerischen 16er hatten. Das zeigt einfach, wie unterirdisch dieses Spiel war, weil das Spiel in Dortmund da deutlich mehr gebracht hat. Wir müssen jetzt mal ganz kurz eine Pause machen. Die Toilette ruft und dann geht's gleich weiter. Zurück aus der kurzen Pause. Und wir waren bei unserer Ratlosigkeit angelangt, was dieses Spiel anbetrifft, wie es dazu überhaupt kommen konnte, die desaströsen statistischen Werte. Da könnte man jetzt noch eine Zahl nach der anderen bringen. Die sind eine ist schlimmer als die andere. Braucht man aber auch gar nicht, weil jeder, der zwei Augen im Kopf hat, hat das, wenn er das Spiel gesehen hat, ohnehin feststellen können. Eine der unerklärlichen Dinge, die da passiert sind und die ich so in der Form auch noch nie erlebt habe, war, dass beispielsweise ein Spieler wie der Kubo regelmäßig, wenn die Kamera dann sozusagen total war, vom rechten Bildschirmrand, nachdem schon das gesamte Spiel sich sozusagen nach links verlagert hatte, also Leipzig im Angriff war, dass er dann so langsam aus dem rechten Spielfilmrand, also völlig alleine, noch in der gegnerischen Hälfte so langsam zurückgetrottet ist und das beim Stand von 4-0 oder von 5-0. Also Kubo auch ein völliger Komplettausfall ohne Anbindung ans Spiel, aber auch ohne Rückwärtsbewegung. Also so wie viele andere auch. Also man auch die Laufleistung, man sieht es, Leipzig ist satte 7 Kilometer mehr gelaufen in dem Spiel. Also das heißt, unsere Laufleistung war auch mangelhaft. Und das hat man auch gesehen in der Rückwärtsbewegung. Also es gab immer wieder krampfhafte Situationen, in denen wir teilweise mit weniger Mann verteidigt haben, gegen eine Übermacht sozusagen anrennen mussten, während die halbe Mannschaft sich langsam zurückbewegt hat. Also so habe ich das zumindest gesehen.
Also gerade was Laufleistung betrifft, kenne ich Statistiken. Da ist Nürnberg also immer vorne mit dabei im Vergleich zu anderen Mannschaften. Kann natürlich auch nur sein, dass das jetzt Zahlen aus der zweiten Liga waren. Ich glaube, es waren auch Sachen aus der zweiten Liga. Also Nürnberg ist eigentlich bekannt als eine sehr, sehr laufstarke Mannschaft. Und von dem her gesehen wundert mich das auch. Es ist nicht nachvollziehbar. Es ist gar nichts nachvollziehbar in diesem Spiel.
Aber Bernd, jetzt mal ganz kurz, jetzt mal abgesehen von den Zahlen, hast du das auch so empfunden? Ist dir das auch aufgefallen, dass immer wieder sozusagen in der Rückwärtsbewegung die offensiven Mannschaftsteile einfach nicht zurückgelaufen sind, einfach nicht mitverteidigt haben?
Absolut.
Habe ich genau. Völlig rätselhaft.
Ja, ich weiß nicht, was die gesehen haben, was wir nicht gesehen haben. Also, dass da nach vorne immer noch was geht.
Aber selbst wenn man tatsächlich nach vorne spielen will, in dem Moment, in dem der Gegner den Ball hat, muss man ja umschalten und ja eben in die Rückwärtsbewegung sozusagen gehen. Und das ist einfach nicht passiert. Also das ist etwas, was ich absolut, was mich geradezu wahnsinnig gemacht hat.
Es war halt eher, so habe ich das gesehen, ein Nebenherlaufen, ein Begleiten der Mannschaft sozusagen Richtung Tor.
Ja, oder ein Hinterherlaufen sogar.
Oder dann noch ein Hinterherlaufen. Oder ja, man hat dann halt einen Foul gemacht und man hat ja gesehen, was passiert. Also auch taktisch super unklug. Ich glaube einfach, dass diese Mannschaft an dem Punkt so eine Art Trauma erlitten hat. ja, was er dann sozusagen psychisch, physisch komplett ausgenockt hat. Kölner hat es aber scheinbar nicht gesehen und hat die halt drin gelassen. Oder den großen Teil der Mannschaft hat auch nichts umgestellt. Und ich finde, ab einem bestimmten Punkt, also spätestens ab der zweiten Halbzeit, hätte er das sehen müssen und er hätte handeln müssen, egal wie. Und ja, also ich finde, er hat... Also
ganz kurz von wegen, er hat ja gewechselt, aber das ist ja auch ein weiteres Mysterium. Er hat 1:1 gewechselt. Er hat also die Mannschaft beim, wohlgemerkt, beim Spielstand von 0:4, wo wir uns wirklich bedanken können beim Herrgott sozusagen, dass es nicht 0:6 schon zur Halbzeit oder so steht. Dann wechselt er in der Halbzeit, nimmt der Misicjan raus und bringt sozusagen 1:1 Palacio.
Ja.
Also offensiv gegen offensiv.
Genau. Und ich weiß nicht, was er sieht. Also nochmal, also vielleicht hatte er auch eine Wahrnehmungsverschiebung in dem Moment. Aber also wie kann man jetzt, oder was geht in diesem Kopf dann vor? Also ich versuche es auch zu verstehen. Also ich meine, glaubt ihr denn bei so einem desaströsen 4:0, kommen wir nochmal zurück, schießen überhaupt noch 1, 2 oder 3 Tore? Also nur so kann ich es mir erklären, dass er noch irgendwas gesehen hat. Also,
ja, also grundsätzlich ich weiß nicht, wie es bei Bernd ist, aber ich kann für mich, glaube ich, sagen, als großer Verbeek-Fan bin ich der allerletzte, der was dagegen hat, dass wir auch gegen nominell stärkere Gegner offensiv spielen. Der was dagegen hätte, wenn man immer versucht, auch spielerisch Situationen zu lösen. Da bin ich voll dafür. Aber so wie diese erste Halbzeit lief, war wirklich einem Blinden klar, dass wir sowas von heillos unterlegen sind. Also das war kein Klassenunterschied. Das ist jetzt nicht nur so dahergesagt, sondern das waren mehrere Klassen, dieser Unterschied. Sowas habe ich in der Bundesliga noch nicht erlebt. Das hat mir Angst gemacht. Also echt, also wirklich, das hat mir wirklich Angst gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie sie, also das gegen Dortmund war schon schlimm, aber das war kein Vergleich für mich zu Leipzig. Das Leipzig-Spiel war viel schlimmer und sie müssen jetzt wieder sozusagen den Schalter umlegen. Sie haben es das letzte Mal geschafft. Da hatten wir mit Düsseldorf aber auch einen dankbaren Gegner, sage ich jetzt mal. Jetzt kommt nach der Länderspielpause, das ist jetzt 2 Wochen in den Köpfen der Spieler, und dann kommt Hoffenheim.
Ja.
Eine Mannschaft mit schnellem Umschaltspiel, eine Mannschaft, die viele Punkte liegen gelassen hat in der Saison, die jetzt wieder verloren hat und die selber unter Druck ist, die spielerisch uns auch, die ich fast ein bisschen vergleichen würde mit Leipzig. Und da muss ich sagen, da geht mir jetzt schon der Arsch auf Grundeis.
Also gerade, und jetzt muss ich doch nochmal auf den Kölner, oder ich muss wahrscheinlich immer wieder auf den Kölner zurückkommen, gerade weil Kölner ja so ein extremer Fußballtheoretiker ist. Ich meine, Kölner hat mehrere Fußballbücher geschrieben, das ist jetzt auch nicht selbstverständlich, das macht jetzt auch nicht jeder Trainer einer anderen Mannschaft. Und gerade der muss es doch sofort erkennen. Also das muss doch in seinem Kopf ablaufen. Der sieht auch gleich, was die anderen spielen, und ich verstehe es nicht. Also
ich verstehe es auch nicht. Die einzige Erklärung, die mir bleibt, und wie gesagt, ich finde seinen Ansatz wirklich toll. Ich finde das grundsätzlich richtig mit der Mannschaft spielerisch, aber es gibt Ausnahmesituationen.
Genau.
Und eine Ausnahmesituation haben wir erlebt, jetzt gegen Leipzig, wo du einfach merkst, und da kannst du durch die ganze Mannschaft durchgehen, wo einfach nichts zu holen ist. Im Gegenteil, wo es ausschließlich darum geht, irgendwie da hinten dicht zu machen. Und dann lässt er einfach weiter. Und warum er das tut, warum er dann nicht radikal umstellt, da habe ich nur eine Erklärung dafür. Und es ist, dass er genauso paralysiert war wie seine Mannschaft. Und wenn ich ihn mir angeguckt habe in den Nahaufnahmen, wenn du den gesehen hast an der Seitenlinie, sein Blick, dann hat der Blick mich erinnert auf unheilsame Weise an den Blick von Lukas Mühl.
Gut, also du warst noch näher am Spielfeld dran. Das habe ich Gott sei Dank nicht gesehen. Bin ich auch ganz froh, weil einmal...
Nein, in den Fernsehbildern, also, weil da sieht man ihn ja dann erst.
Ja gut, da habe ich ihn dann auch ein paar Mal gesehen. Wobei, da war ich wahrscheinlich genauso, habe ich wahrscheinlich schon genauso geguckt wie er. War ich genau schon so paralysiert. Ich meine, aber Fakt ist, der Trainer ist dafür da, sowas zu erkennen. Der Trainer darf nicht in eine Art Trauma verfallen der Trainer muss voll da sein bis zur letzten Minute und wie du auch sagst, er muss einfach merken, wenn diese Alarmzeichen da sind.